بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعين بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هادية ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، اجعلنا لك ذكرين لك شكرين لك عابدين، لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء والغلاء، نعوذ بك من البرص والجنون، نعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام. اللهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين وارزقنا الأدب معهم يا كريم. اللهم وفق طلبة العلم لما تحبه وترضاه، نجح الطلبة والطالبات واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما، واجعل لهم الصعب والحزن سهلا. اللهم احفظ لنا من نحبهم فيك، اكلأهم بقوتك، أيدهم بتأييدك، انصرهم بنصرك. اللهم أذهب همهم وغمهم وحزنهم، أذهب مرضهم وتعبهم وألمهم، أبدلهم فرجا وفرحا وصحة وعافية وسلامة. اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة بهذا العنوان: بلاغ الرسالة القرآنية، للشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله. ومع اللقاء 68 في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الأسلوب بيد الله، dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen. Und Frieden und Segen sein auf den edlen Gesandten, unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen sein auf ihn, auf seine Gefährten und all denen, die Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala und die beste Rechtleitung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister im Islam, so sehen wir uns wieder mit der Fortsetzung unserer Vortragsreihe, die den Titel trägt: Die Überbringung der Botschaft des Koran. Das Buche verfasst vom Autor Sheikh Farid al-Ansari, möge Allah Azza wa Jal sich seiner Gnade, seiner Seele erbarmen und ihn gnädig aufnehmen. Wir sind angekommen beim 68. Vortrag bezüglich dieser tollen Vortragsreihe, und zu Anfang dieses Vortrages begrüße ich jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
أحبتي في الله، ما زلنا مع البلاغ الرابع من بلاغات الرسالة القرآنية، والذي هو بعنوان اكتشاف الصلاة وحفظ الأوقات. اكتشاف الصلاة وحفظ الأوقات. بعد أن وقفنا مع البلاغ الأول وهو التعريف بالقرآن العظيم، والبلاغ الثاني وهو التعريف بالرب جل جلاله بأسمائه وصفاته، والبلاغ الثالث اكتشاف الحياة الآخرة، بدأنا مع البلاغ الرابع اكتشاف الصلاة وحفظ الأوقات. وهذا هو اللقاء الثالث في رحاب حديثنا عن الصلاة وحفظ الأوقات. في الدرس الماضي انتهينا إلى قول المصنف مستدلا على أهمية فريضة الصلاة في قول الله تعالى في سورة العنكبوت في الآية 45، قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنع. الأمر هنا موجه لنبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، ومعلوم أن الأمر للنبي يفيد التعظيم، تعظيم هذا الأمر. فالله تعالى يأمر خاتم أنبيائه صلى الله عليه وسلم فيقول له أتل ما أوحي إليك من الكتاب. والتلاوة كما تعلمون لها عدة معاني. المعنى الأول تسمى التلاوة اللفظية، أي أحمل المصحف وأقرأ سورة من سور القرآن، فهذه تلاوة لفظية. مثلا أفتح المصحف أقول لك أتل سورة الفاتحة، فتقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دي اسمها تلاوة لفظية، بقرأ. فالتلاوة هنا بمعنى القراءة، اقرأ المسطور، اقرأ بين دفتي المصحف، يبقى دي اسمها التلاوة اللفظية. النوع الثاني التلاوة العملية. يعني التلاوة العملية لما أقول لك أتل القرآن، يعني نفذ أمره واجتنب نهيه وصدق خبره، لأن يتلو يعني يتبع. لما أقول جاء الشيخ يتلوه عبد الكريم، يعني ماشي وراء منه، ماشي وراه بيقتفي آثره، خلاص كده اسمها التلاوة. جاء فلان تلو فلان، يعني بعده ماشي وراء منه، يتلوه يعني يمشي وراه يتبعه. فلما نقول لك أتلو القرآن بالمعنى العملي، يعني إيه؟ لما يجي لك فيه الأمر تنفذه، لما يجي فيه النهي تجتنب، لما يجي فيه خبر تصدق. وهو ده مفهوم الإيمان، وده مفهوم التقوى، وده مفهوم التلاوة العملية. الله يقول وأقيموا الصلاة، التالي يعمل إيه؟ يتوضى ويصلي، يبقى ده اتبع القرآن. ولا تقربوا الزنا، نهي أهو، اللي بيطلو حق التلاوة إيش؟ يبعد عن الزنا. خلاص القرآن بيقص علينا القصص، بيخبرنا ببعض الأخبار، قصة آدم، قصة نوح، قصة موسى مع فرعون إلى آخره. التلاوة هنا أنك تصدق هذا الخبر لأنه جاءك عن الله. إذن التلاوة لها كم معنى؟ معنيان، تلاوة لفظية وتلاوة عملية. اللفظ أنك تقرأ المكتوب، العمل إنك تتبع المكتوب. أتل ما أوحي إليك من الكتاب، الكتاب هنا هو القرآن العظيم، القرآن العظيم. فالنبي قرأه لفظا وعملا. عشان كده لما سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن أخلاق النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قالت للسائل في رواية هل تقرأ القرآن؟ قال نعم. قالت هل تقرأ سورة المؤمنون؟ قال نعم. قالت هكذا كان النبي، كان خلقه القرآن. ليه سورة المؤمنون؟ إن فيها المنهج اللي لو طبقته تدخل الفردوس الأعلى، في 11 آية في صدرها قال تعالى قد أفلح المؤمنون. من هم يا رب؟ إيه صفاتهم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، لسانه طيب ما فيش فحشة ولا في بذاء ولا لعن ولا جفاء، لسان طيب وهدوء إلى الطيب من القول، ما يعرف غيبة ولا نميمة ولا بهتان ولا افتراء ولا كذب، ما يعرف لعن ولا سب بلا ضوابط، لسان طيب. والذين هم عن اللغو معرضون، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والجنة داره فلا يقبل فيها إلا الطيب. يبقى لازم اللسان يكون طيب، العمل يكون طيب. والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، عنده مال بيزكيه، أو بالمعنى الآخر زكاة النفس، تطهير النفس من القذورات. طيب إيه كمان؟ والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، ما في زنا، ما في فواحش إلى آخر المخالفات، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. اللي خالف الأوامر دي يبقى معتدي. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. ما لهم دول يا رب؟ إيه جزاؤهم يا رب؟ أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. إيه ده؟ أيوه 11 آية بس، طبقهم تدخل الفردوس الأعلى. إيه الجمال ده؟ شوف إسلامنا خفيف إزاي وسهل إزاي وجميل إزاي، بس نفهمه صح. والعجيب إن الصفات بدأت بالصلاة وختمت بالصلاة، وكأن الخير كله في الصلاة. أول صفة من صفات أهل الإيمان إيه؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، وآخر صفة والذين هم على صلواتهم يحافظون. بين الخشوع والحفاظ الخير كله. عرفتوا ليه الصلاة؟ ليه بنتكلم عن الصلاة كبلاغ من بلاغات القرآن؟ فدي قضية مهمة أو لازم نفهمها، إن الخير كله مرتبط بالصلاة. لذلك لا تعجب عندما تسمع حديث نبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم، أول ما يحاسب عنه المرء يوم القيامة من عمله الصلاة، إن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. شأنها عجيب قوي الفريضة دي. يبقى مفهوم التلاوة إما القراءة اللفظية وإما القراءة العملية لاتباع لاتباع. عشان كده ربنا وصف أهل الإيمان بإيه؟ يتلون الكتاب حق تلاوته. دي مش قراءة عادية، دي قراءة لفظية وقراءة عملية، قراءة كاملة. ده اللي بيتلو القرآن، ده اللي بيتبع القرآن، لأن القرآن قائد. فإن اتخذته قائدا قادك للجنة ورضوان الملك، وبيشفع، يشفع لك يوم القيامة. اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. تخيل عندما يقوم صاحب القرآن من قبره يوم القيامة في البعث، عندما يبعث من قبره يستقبله رجل شاحب الوجه يقول له ألا تعرفني؟ يقول من أنت؟ يقول أنا صاحبك القرآن. الله أكبر الله أكبر، أنا صاحبك القرآن. فيا لسعادتك يومها، أنا صاحبك، لأنه كان في الدنيا صاحبك مشغول بيه قوي، تلاوة وحفظا وفهما وعملا وتطبيقا. ففي يوم الفزع والخوف يجي صاحبك يأمنك، خلاص تخيل بقى معك القرآن، صاحبك، أنا صاحبك القرآن. في إخوة لازم نهتم بالقرآن. أتلو ما أوحي إليك من الكتاب، يبقى الكتاب اللي هو إيش؟ القرآن. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية معك. الله أكبر، الله أكبر. اقرأ وارتقي. ايه ده، في ايه؟ اي علو يا اخي، القرآن كله علو، كلام الملك، كلام العظيم. اقرأ وارتقي، اي ارتفع، ارتفع في الجنة بكل آية درجة. كلكم يعلم ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية معك. حفظت ولدك القرآن واهتمت أنه يحفظ القرآن، يوم القيامة بسبب هذا الولد اللي أخذ القرآن في الدنيا تحل أنت كأب وكذلك الأم بتاج الكرامة والوقار. النبي قال عنه اليقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها. يقول الأبوان بما هذا يا رب؟ يقول بأخذ ولدكما القرآن. يا الله يا الله، ده احنا عاملين عليهم الإنجليش والدويتش والساينس والماتس، العلوم والرياضيات، عايزين يبقى طبيب ومهندس، لكن ما جالش على بالنا نعلمه القرآن اللي فيه سعادة الدنيا والآخرة. بندفع أموال في الدروس الخصوصية في بلادنا للمواد العلوم المادية وكورسات، ما جاش على بالنا نجيب للولد محفظا بأجر يعلمه القرآن ويأدبه؟ عشان دي، عشان يوم القيامة ألبس تاج الوقار. والله قلت للولد هو صغير هكذا، قلت له يا أحمد عايزك يا ابني تاخد القرآن عشان تكون سبب في إكرام يوم القيامة، زي ما أنا بكرمك يا ابني في الدنيا وخاف عليك، اكرمني أنت يا ابني في الآخرة، خد يا ابني القرآن. فأخذ ولدي القرآن وأصبح لي إماما، لأن أنا عايز دي، أنا عايز يوم القيامة، ربما عمل الله يرفعني، لكن ربما عمل ولدي يرفعنا، ولد صالح يدعو له. فلازم نهتم ياخذ أولادنا، والله الله أكرمكم، نصيحة من محب لكم، اهتموا بأولادكم مع القرآن، احرص. ولدي هذا أرسل لي رسالة قديما على الواتس أب، قال لي يا أبي إذا رأيت طفلا صغيرا فلا تجعل أحدا يسبقك إليه في تعليمه الفاتحة، فإنه سيصلي بها عمره ويكون الأجر في ميزانك أنت الذي علمته. من يوم ما شوفش طفل إلا أقول له تعالى عد احفظ الفاتحة، اقرأ يا ولد، سمع لي يا ولد. وانتوا عملوا كده، ابنك في البيت قعده اقرأ يا ولد الفاتحة، اقرأ يا ابني احفظ. ليه؟ الولد ده يكبر يصلي، الصلاة فريضة أو نافلة، يقرأ فيها إيه؟ الفاتحة. في ميزان مين؟ اللي علمه. كل حرف بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، هو ياخد الأجر، واللي علمه ياخد إيه؟ الأجر. أبوه ياخد الأجر، أمه تاخد الأجر، لأنهم كانوا سببا في ذلك، في تعليمه والحرص على تعليمه القرآن. فنهتم بإيش؟ نهتم بإيش؟ بالقرآن. أنت اسمك إيش؟ اسمك إيش؟ شام. ما شاء الله. وإنت اسمك؟
نهار.
الله أكبر. وإنت اسمك إيه؟ اسمك إيه أنت؟ اسمه إيه؟ زيد. زيد. وإنت اسمك إيش؟ اسمه؟
أمير.
وإنت؟ خطاب. ما شاء الله. طب انتوا بقى الخمسة كده معايا، هقرأ الفاتحة وتقولوا ورايا، اوكي؟ اوكي، يلا الخمسة، الخمسة بس، وانتوا قولوا في سركم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. خطاب: إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. مين اللي حافظها بقى؟ تعالي نسمع منها فاتحة الكتاب لعلها تكون المنجية، ما أدري. خدي معايا الميكروفون اهو عشان تسمعيهم بقى الفاتحة. قربي جنبي كده، تعالي كده جنبي. أيوة، اسمك قلتي لي
شام.
شام، ما شاء الله. يلا يا شام.
الحمد لله.
بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك استعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
تبارك الله تبارك الله، ما شاء الله عليك يا شهام، الله يرضى عنك يا بنتي. وانت حافظ؟ تعال يا زيد، تعال. ايه تعال. يلا امسك جنبي، تعالى جنبي هنا عشان تيجي في الكاميرا. يلا بسم الله.
الله الهين والتلين.
ماشي ايه لغة جديدة. مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بارك الله فيك يا زيد، ما شاء الله. ها تعال، العدل لازم كله يقول عشان ما حدش يزعل مننا.
يا شيخنا بتوقع حفظات
جزء عمل. ما شاء الله. نسمع منه الفاتحة. انت اسمك ايه قلت لي؟
نهار.
انهار.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
امين. الله يفتح لك وعليك. ها تعال. اسمه ايه؟ بلال. اسمه ايه؟
امير.
امير. قام هي امير شنيل. بسم الله ما شاء الله. يلا يا امير.
بسم الله الرحمن
الرحيم. الحمد
الحمد
لله رب العالمين
رب العالمين
الرحمن
الرحمن
الرحيم
الرحيم
مالك
مالك
يوم الدين
يوم الدين.
اياك
اياك
نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ما شاء الله ما شاء الله. أمير. ها الخامس، خامسهم. قام هي سنيل. خطاب. ما شاء الله. تعال يا خطاب. بسم الله. يلا يا خطاب. بالدويتش او ده عربيش؟
عربيش.
اوكي.
الفاتحة.
الفاتحة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بارك الله فيك. استنى بقى، خد لك حاجة من دول. تعال يا أمير، تعال تعال، خد شوكولاتة، افتح لهم دعاء. يلا تعال يا أمير، خد شوكولاتة، قطع لهم دي سعالين كلهم. يلا بسم الله، نقي اللي انت عايزه. على فكرة كل اللي جوه زي بعضه. تعال يا شا، تعال، لازم لازم لازم. تعال انت شام، ها تاخدي شوكولاتة. اوكي تعال، مين تاني ما خدش؟ هنا كمان هم، تعالوا تعالوا تعال، ده احلى ده، تعال تعال تعال، اعطيهم من ده. تعالوا خدوا من هذا، ده طيب ده، تعال تعال تعال، كل واحد تعال، هاي خد خد خد، تعال شان، تعال يا امير، تعال تعال، خد لك كل واحد واحد، خد لاخواتك معاك، خد لاخواتك معاك، ايوه عشان ما يجوش ويتعبوا. تعال تعال يا خطاب، كم 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 الشوكولاته دي جميله دي، ليه كشميكة؟ عايز واحدة كمان؟ خد لك واحدة كمان. خد تاني، عايز تاني؟ خد. خد خد تاني، يلا. خد انت بقى واخواتك دول، خد خد، اعطيها للصغير ده، اعطيها لزايد، اعطيها لزايد، خد خد يا زايدي، ايوه يلا خد خد. اذا لابد ان نهتم بتعليم اولادنا القرآن، أطل ما أوحي إليك من الكتاب، الكتاب هنا هو القرآن، وأقم الصلاة. الله أكبر. خلي بالك هنا بقى الترتيب العجيب ده، بعد التوحيد والإيمان وقراءة القرآن يجي أول عبادة إيه؟ الصلاة. الصلاة لأهميتها وعظيم شأنها. ليه الصلاة؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، جعلها الله بمثابة الواعظ اللي بيأمر بمعروف وبينهى عن المنكر. الله أكبر. واعظ قد يستجيب له الناس وقد لا يستجيب له الناس، إذن العيب في الناس لا في الواعظ. عم الشيخ، ما الناس بيصلوا وبيعملوا الفحشاء، العيب في الناس. الصلاة واعظ، الواعظ قد يستجاب له وقد لا يستجاب له، صح؟ أنا واعظ الآن، ممكن أقعد أكلم عبد الكريم ده للصبح، صح؟ علمته 10 حاجات، ممكن يعمل واحدة بس، ما يعملش 9، صح؟ وممكن يعمل 10 ويزود من عنده كمان 2، يبقى 12. فالخير في مين؟ الواعظ واعظ. يبقى التقصير او الاستقامه على طريق مين؟ اللي بيسمع الواعظ بقى ده. عشان كده ربنا قال ايه؟ ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. الواعظ موجود، فمش العله الاستماع، لا، العله العمل بعد الاستماع. ما انا بستمع للواعظ، صح؟ ليه النهار بنسمع المواعظ؟ لكن العله في احنا عملنا ولا ما عملناش، هو ده السؤال. يبقى إذن عشان نحقق التثبيت عند الفتن، العمل بالقرآن والسنة. أحقق الخير، العمل بالقرآن والسنة، أحافظ على الصلاة، أحافظ على القرآن، ربنا يثبتك وتجد الخير كل الخير. ترجم عشان طولت عليك. الله يجزيك خير.
Liebe Brüder, liebe Schwestern im Islam, wir sind immer noch, wie wir gesagt haben, bei dem Buches die Überbringung der Botschaft des Koran. Wir haben erwähnt zu Anfang, dass es verschiedene Botschaften gibt. Wir haben gesagt, die Kenntnis über Allah, die Kenntnis über den Koran. Wir haben die Kenntnis über das hier bzw. die jenseitige Wohnstätte. Das haben wir auch schon behandelt. Und dann sind wir bei dem Kapitel angekommen, das Gebet und das wie und die Wichtigkeit des Einhaltens der verschiedenen Zeiten. Da haben wir schon in den vergangenen Unterrichten darüber gesprochen. Und heute, bismillah ta'ala, werden wir genau dort weitermachen, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Vielleicht kann sich der ein oder andere daran erinnern. Wir haben beim letzten Mal einen wichtigen Vers erwähnt aus Surat al-Ankabut, in dem Allah subhanahu wa ta'ala in der sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche sagt. Für diejenigen, die mitschreiben, das ist Surat al-Ankabut, Surah Nummer 29, Vers 45. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala in der sinngemäßen Übersetzung. Verlies, was dir vom Buch als Offenbarung eingegeben wird und verrichte das Gebet. Gewiss das Gebet hält davon ab, das Schändliche und das Verwerfliche zu tun. Und das Gedenken Allahs ist wahrlich größer und Allah weiß, was ihr macht. Ich wiederhole den Vers ein weiteres Mal. Verlies, was dir vom Buch als Offenbarung eingegeben wird und verrichte das Gebet. Gewiss das Gebet hält davon ab, das Schändliche und das Verwerfliche zu tun. Und das Gedenken Allahs ist wahrlich größer und Allah weiß, was ihr macht. Dies, liebe Geschwister, kurz nur mal zur Erläuterung dieses Verses. Allah subhanahu wa ta'ala beginnt diesen Vers damit, indem er sagt, verlies, was dir vom Buch als Offenbarung eingegeben wird. Das Verlesen. Das Verlesen lässt sich im Arabischen, der arabische Begriff, der hier erwähnt ist, deswegen erwähnen wir auch ganz oft, wie schön und umfangreich doch die arabische Sprache ist, und deswegen erwähne ich auch bei der Übersetzung von jedem Vers, dass es die ungefähre Bedeutung ist. Die arabische Sprache ist sehr umfangreich. Das Verlesen im Arabischen lässt sich unterteilen in das einfache Verlesen bzw. das einfache Lesen und das praktische Lesen. Das einfache Lesen wäre jetzt beispielsweise, wenn ich dir sage, schlag Seite 300 auf vom Koran oder schlag Surat al-Fatiha auf und lese. Und dann schlägst du auf, beispielsweise 453, und dann sagst du, aber nein, diejenigen, die ungläubig sind, befinden sich in falschem Stolz und in Widerstreit und so weiter und so fort. Du tust nur lesen. Yani du rezitierst das, was du liest. Ein bloßes Verlesen. Ja, genauso, wie man dieses Verlesen auch bei jedem anderen Buch haben kann. Ja, wenn ich dir sage, lese das Buch, lies das Buch, dann öffnest du das Buch und dann fängst du es an zu lesen. Das ist das normale Lesen. Und dann gibt es noch dieses, wir nennen es einfach mal das praktische Lesen. Ja, und das beinhaltet das Lesen und dem entsprechend zu handeln. Das heißt, wenn du dann das Buch aufschlägst und es steht beispielsweise da und verrichtet das Gebet bei dem praktischen Lesen, wirst du das lesen und du wirst das Gebet verrichten. Das heißt, das praktische Lesen ist, dass du den Koran öffnest, du liest, alles was an Gebote kommt, dem näherst du dich, und alles was an Verbote kommt, dem entfernst du dich, und alles was an Geschichten oder Ereignisse oder geschichtliche Ereignisse, nennen wir es mal so, das wirst du wahrhaftig als wahr empfinden. Ja? Du bestätigst diese Sache. Das heißt, das praktische Lesen besteht aus Geboten, Verboten, um das, was man liest, als wahr zu empfinden, beziehungsweise das zu bestätigen. Und das Verlesen hier ist das Praktische gemeint. Ja? Verlies, was dir vom Buch als Offenbarung eingegeben wird. Vom Buch, damit ist der Koran gemeint. Verlies, was dir vom Buch eingegeben wird. Und wie wir gesagt haben, das Verlesen ist auch dementsprechend zu handeln. Und deswegen, als Aisha radiallahu anha befragt wurde über den Charakter bzw. die Wesensart des Propheten sallallahu alaihi wasallam, in dem manche zu ihr gekommen sind und sie gefragt haben über die Eigenschaft bzw. über die Art und Weise des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und dann in einer Überlieferung heißt es, dass sie gesagt hat, liest ihr oder hast du Surat al-Mu'minun gelesen? Und dann sagt er ja, und dann sagt er, das war sein Charakter gewesen. Das war sein Charakter gewesen. Das heißt, deswegen sagt man, der Prophet sallallahu alaihi wasallam war ein Koran, der unter den Menschen gewandert ist. Ja, warum? Weil seine Wesensart in der Hinsicht sowas von vollkommen war. Und warum erwähnt Aisha radiallahu anha explizit Surat al-Mu'minun? Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt in der sinngemäßen Übersetzung in Surat al-Mu'minun 11 Verse, die, wenn man sich dran hält, dass man dann den Eintritt ins Paradies gewährt bekommt. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt Surat al-Mu'minun, für diejenigen, die mitschreiben, Surat 23. Im Namen Allahs, des Al-Erbarmers, des Barmherzigen. Den Gläubigen wird es ja wohl ergehen, denjenigen, die ihrem Gebet demütig sind, und denjenigen, die sich von unbedachter Rede abwenden, und denjenigen, die die Zahlung der Abgabe anwenden, yani die Zakat, und denjenigen, die ihre Scham hüten, außer gegenüber ihren Gattinnen oder was ihre rechte Hand an Sklavinnen besitzt, denn sie sind hierin nicht zu tadeln. Wer aber darüber hinaus etwas begehrt, das sind die Übertreter. Und denjenigen, die auf die ihnen anvertrauten Güter und ihre Verpflichtung Acht geben. Und denjenigen, die ihre Gebete einhalten, das sind die Erben, die das Paradies erben werden. Ewig werden sie darin bleiben. 11 Verse, in denen Allah subhanahu wa ta'ala den Gläubigen beschreibt. Und das Bewundernswerte daran, yani Aisha radiallahu anha, hat explizit diese Surah erwähnt in der einen Überlieferung, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie wir gesagt haben, ein Koran war, der unter den Menschen gewandert ist. Und das Bemerkenswerte, vielleicht hat das der ein oder andere von euch mitbekommen, diese Verse beginnen folgendermaßen: denjenigen, den Gläubigen wird es ja wohl ergehen. Und dann beschreibt Allah subhanahu wa ta'ala ihre Eigenschaften. Die erste Eigenschaft, die er erwähnt, denjenigen, die in ihrem Gebet demütig sind. Und dann schließt er es damit ab, indem er sagt, in Vers Nummer 9, und denjenigen, die ihre Gebete einhalten. Das heißt, du kannst dir das folgendermaßen vorstellen, dass der gesamte Erfolg, beziehungsweise Dreh- und Angelpunkt, beziehungsweise womit du stehst und fällst, ist das Gebet. Und deswegen hat es Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er die Paradiesbewohner beschreibt oder denjenigen, die Erfolg haben werden, dann beginnt er ihre Eigenschaften, indem er das Gebet erwähnt, und er beendet die Eigenschaften, indem er wieder das Gebet erwähnt. Und wenn das etwas zeigt, dann zeigt das die Wichtigkeit des Gebetes. Dann zeigt das die Wichtigkeit des Gebetes. Und deswegen ist es auch kein Wunder, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, in der sinngemäßen Übersetzung, das über ihn überliefert wird, dass er gesagt hat, das Erste, wonach der Diener befragt wird, ist das Gebet. Und wenn dieses rechtschaffen, wenn dieses gut ist, dann sind alle anderen übrigen Taten gut, und wenn dieses schlecht ist, dann sind alle anderen übrigen Taten schlecht. Und das zeigt, liebe Geschwister, die Wichtigkeit dieser Sache. Das Gebet, wie wir es im letzten Unterricht auch erwähnt haben, die Wichtigkeit liegt, Dreh- und Angelpunkt, und das Ganze steht und fällt mit dem Gebet. Deswegen sollte jeder von uns Acht geben auf seine Gebete, wie wir im letzten Unterricht auch mehrmals erwähnt haben, und dass man sich Gedanken auch darüber macht, wie man das Gebet verrichtet, ob man es so verrichtet, wie es von einem verlangt wird, oder ob man es so verrichtet, wie man es gerne verrichten möchte. Und das sind zwei Paar Schuhen. Deswegen sollte man sich in dieser Hinsicht im Klaren sein und sich Gedanken machen sollte und das Ganze nochmal Revue passieren lassen sollte, wie man die Gebete bis jetzt verrichtet hat, und sich auch mal selbst diese Frage stellen sollte, ob das wirklich Gebete waren, mit denen man selbst einverstanden und zufrieden ist, oder ob das eben nicht der Fall ist. So erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala, wie wir erwähnt haben in Surat al-Ankabut, verlies, was dir vom Buch als Offenbarung eingegeben wird. Yani verlies vom Koran, handle danach. Und auch das bloße Rezitieren, deswegen der Koran, und das sollte man auch wissen, am jüngsten Tag wird der Koran als Fürsprecher für einen eintreten. Ja, an einem Tag, an dem weder das Vermögen noch Nachkommenschaft nützt, außer demjenigen, der mit einem gesunden, mit einem sauberen Herzen zu Allah subhanahu wa ta'ala kommt. Und jeder von uns wünscht sich an diesem Tag, dass er eine Hasana bekommt, dass er eine gute Tat bekommt. Und man weiß nie, welche gute Tat im Endeffekt die Tat ist, die einen erretten wird. Und genau in diesem Moment wird der Koran als Fürsprecher für dich kommen. Deswegen solltest du dir und sollten wir uns, und der Sprecher ist dem bedürftig vor dem Zuhörer, dass wir uns bewusst sind, dass wir auch viel vom Koran versuchen zu verlesen. Denn wenn du wünschst, dass er als Fürsprecher für dich eintritt, dann solltest du dich auch mit dem Koran beschäftigen. Deswegen heißt es auch, in der Überlieferung, in der der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, am jüngsten Tag wird dir gesagt, verlies vom Koran, so wie du in der Dunya, wie du ihn vorher verlesen hast, und deine letzte Stufe der Erhebung wird dort sein, wo der letzte Vers ankommt. Das heißt, verlesen, verlesen, verlesen bis zur Stufe, gemäß der Anzahl der Verse, welche du rezitierst. Und deswegen sollte auch der Koran bei der Erziehung der Kinder eine große Rolle spielen. Wir sehen das heutzutage leider oft, dass es halt eben vernachlässigt wird. Ja, dass man beispielsweise den Kindern versucht, alle möglichen Dinge beizubringen und Sprachen und Wissenschaften. Und man ist stolz, wenn das Kind ein paar Sätze auf Französisch, ein paar Sätze auf Englisch, Latein, wir Latein jetzt nicht, sehr ein bisschen übertrieben, ne? Ein bisschen auf Französisch, ein bisschen auf Englisch und so weiter und so fort. Aber bei den wenigen spielt der Koran bei der Erziehung eine Rolle. Deswegen sollten wir uns dessen bewusst sein. Und das war auch das, was ihr vorhin gesehen habt, diese praktische Sache, die der Sheikh erwähnt hat, wie ihr sehen konntet, dass er die Kinder nach vorne gerufen hat, den Koran, beziehungsweise die Fatiha zu verlesen. Denn jeder von uns sollte sich dessen bewusst sein, ja, nicht nur die Eltern, auch alle anderen. Ja, wenn du beispielsweise in einer Moschee aktiv bist oder so, wenn du schaffst, einem Kind den Koran beizubringen, beziehungsweise die Fatiha beizubringen, diese Fatiha, diese Sura wird er, wenn ihr beispielsweise, du bringst sie ihm mit 3 Jahren bei oder sowas, ja, je nachdem wie alt er wird jedes freiwillige Gebet, jedes Pflichtgebet und so weiter und so fort, wird er immer genau diese Sura rezitieren, und das gilt natürlich dann auch als Belohnung für dich. Und deswegen hat uns der Sheikh das in einer schönen praktischen Art und Weise gezeigt, wie man den Kindern den Koran beizubringen hat und man sich dadurch auch die Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala erhofft. Der Vers, verlies, was dir vom Buch als Offenbarung eingegeben wird, und verrichte das Gebet. Und das ist eine wichtige Sache. Nachdem man die Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen hat, ruft er direkt zu dieser Pflicht auf. Warum? Gewiss, das Gebet hält davon ab, das Schändliche und das Verwerfliche zu tun. Und das Gedenken Allahs ist wahrlich größer. Das heißt, das Gebet ist in etwa wie mit jemandem, der dich zum Guten aufruft. Ja, man hört das sehr oft, und das ist ein Argument, meistens, ich will nicht verallgemeinern, aber meistens von denjenigen, die selbst nicht beten. Dass sie sagen, ja, derjenige XY, der betet, aber trotzdem macht er schlechte Taten. Und das ist oftmals von denjenigen, die eigentlich nicht beten. Das ist so dieses Totschlagargument, ja? Also das erhoffte Totschlagargument, indem man sagt, was bringt mir das zu beten, wenn ich wie Person XY immer noch schlechte Taten mache, dann ist es besser, dass ich nicht bete. Und das ist eine falsche Sicht der Dinge. Denn das Gebet, wie wir erwähnt haben, ist wie ein Ermahner. Wie der Sheikh Abdullah das Beispiel gegeben hat, wenn der Sheikh und ich jetzt hier sitzen und er bringt mir 10 Dinge bei und von diesen 10 Dingen mache ich vielleicht nichts oder ich mache von diesen 10 Dingen nur eine Sache oder zwei Sachen. Das heißt, der Fehler ist ja nicht bei ihm, sondern der Fehler ist ja bei mir. Ja, Sender und Empfänger. Ja, wenn er mir Dinge beibringt, beispielsweise 10 praktische Dinge, mach das und das und das und das, das und das, aber ich mache davon nur eins oder zwei oder wie auch immer, dann ist das mein Fehler. Und ähnlich verhält es sich mit dem Gebet. Allah subhanahu wa ta'ala sagt ganz klar, das Gebet hält fern von Schändlichem und Abscheulichem. Aber wenn das Gebet bei dir nicht von Schändlichem und Abscheulichem fernhält, dann ist nicht das Gebet dran schuld, sondern dann bist du dran schuld. Und das sollten wir uns alle bewusst sein. Ja, nicht, dass wir auf diese Ausreden reinfallen, ja, derjenige, der betet und trotzdem macht er schlechte Taten, das kann gut sein. Dann stimmt was mit seinem Gebet nicht. Ja, mit ihm, wie er es praktiziert. Ja, mit seinem, in Anführungszeichen, warum? Weil er es ja praktiziert. Deswegen das dazugehörige Gebet. Aber mit dem Gebet generell ist alles richtig. Aber wenn er es so praktiziert und es hält ihn nicht von Schändlichem und Abscheulichem fern, dann muss er selbst kramen und gucken, okay, sich selbst so ein bisschen Selbstreflexion und sich selbst mal so ein bisschen fragen, okay, was mache ich eigentlich falsch? Ja? Aber nicht, dass ich dann sage, derjenige, der betet, macht schlechte Dinge, also ist das Gebet ja gar nicht so gut, wie er alle sagt und so weiter und so fort. Und das sind falsche Dinge. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala auch, und wenn sie gemäß, in der sinngemäßen Übersetzung, und wenn sie gemäß dem handeln würden, womit sie gewarnt bzw. aufgerufen werden oder würden, dann wäre dies wahrlich besser für sie. Ja, da kann nach khayran lahum wa
ولو انهم فعلوا ما لكان خير لهم اشد تثبيتا.
نعم. dann wäre das besser für sie und es würde sie noch festigen oder noch mehr festigen. Ja? Das heißt, wie wir gesagt haben, ich weiß ja die Wichtigkeit des Gebetes, die Wichtigkeit des Korans, aber auch ganz klar und deutlich zu sagen, wenn man betet und weiterhin Schlechtes tut, dann ist das nicht der Grund dafür, dass man mit dem Gebet aufhört, sondern es ist Grund dafür, dass man sich mehr Gedanken macht, Selbstreflexion, wie wir gesagt haben, was man falsch macht und das dann versuchen zu verbessern.
نختم اللقاء بهذه المسألة المهمة وهي أن الصلاة هي أم العبادات وأصلها الصلاة أم العبادات وأصلها لأنها الترجمة الحقيقية للتوحيد الترجمة الحقيقية للمقصد من خلقنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا أي دي العبادة دي أصل العبادة ولذلك أخرج الإمام أحمد في المسند وكذلك الحاكم في المستدرك وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أتاني جبريل عليه السلام في أول ما أوحي إلي فعلمني الوضوء والصلاة أو كما قال النبي أتاني جبريل عليه السلام في أول ما أوحي إلي يعني في بداية الوحي أول حاجة علمها له إيه فعلمني الوضوء والصلاة الله أكبر هو النبي كان بيصلي قبل فرضية الفروض الخمس طبعا الصلوات الخمس اللي فرضنا ليلة المعراج إنما من بداية البعث النبي بيصلي وجميع الأنبياء كانوا يصلون اسمها الصلاة صلاة الغداء وصلاة العشية يعني في الصباح وفي المساء ركعتين
مرتين
نعم بس في اليوم والليلة قبل فرضية الايه الصلوات الخمس في ليلة المعراج مش كده لما صلى بالأنبياء ما صلى بهم ايه ركعتين في بيت المقدس خلاص كده فمن بداية البعثة النبي كان بيصلي أول حاجة تعلمها من جبريل ايه الوضوء والصلاة عشان كده بقول لك دي أم العبادات وأصل البدايات واللي يتخلف عن البدايات لن يحقق الوصول للنهايات أبدا أبدا لذلك يا إخوة تجد أن جميع العبادات فرع عن الصلاة
أبدا. كل عبادة جاية منين؟ من الصلاة. نشوف فرضية الصلاة كده، هتجد المباني الخمسة للإسلام موجودة في الصلاة. إيه أركان الإسلام؟ كما قال صلى الله عليه وسلم، قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت. أليس كذلك؟ بل كلها موجودة في الصلاة. فأنت في صلاتك في التشهد تنطق بكلمتي الإخلاص، بشقي الإخلاص: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أدي الركن الأول موجود فين؟ في الصلاة في التشهد. الركن الثاني، ما أنا بصليه، بصلي ولا لا؟ أدي الصلاة. الركن الثالث، الزكاة، بزكي ولا لا؟ والله بزكي. الساعة في ألمانيا بكام؟ بيزنس الشغل. لا أنت، لا مش ساعتك أنت، أنت عايزين الناس الغلابة اللي زحلات. يقول لك بيشتغل الساعة مثلا بعشرة يورو، بعشرين يورو، قول بعشرة، لأن في شركة وسيطة وبتاخد جزء وشغل، بتضيع حقك يعني. المهم عشرة يورو الساعة، صح كده؟ الخمس صلوات في اليوم والليلة، لو قلنا كل صلاة خايف منك نص ساعة بالوضوء والإقامة وكذا، صح؟ نص ساعة، يبقى الخمسة بساعتين ونص، صح كده؟ يعني يعملوا 25 يورو، صح كده؟
نعم.
يبقى تصدقت ولا لا؟
نعم.
زكيت ولا لا؟
نعم.
يبقى الصلاة زكاة، زكاة وقت اهي، ما انا حبست وقتي في العبادة. طيب الرابع الصيام، المنع عن المفطرات، أكل وشرب وجماع. بناكل احنا بنصلي؟ بنشرب؟ بنأتي النساء؟ ناين. ادي الصيام. انا في الصلاة مستقبل ايش؟ فين القبلة؟ الكعبة، بيت الله الحرام، حج وعمرة كمان. ايه ده؟ في ايوة جامعة، ام العبادات واصل البدايات، فلا وصول الا من بابها، لان هي الترجمة الحقيقية للتوحيد. عرفت ليه القول الاول للعلماء على ان تارك الصلاة كافر مرتد عن الاسلام؟ لانها الاصل، والاصل مش موجود. طبعا القول الثاني انه مرتكب لكبيرة كالزاني وشرب الخمر واكل الربا، يعني شأنه خطير قوي. لذلك اخوة نقول ان الصلاة ام العبادات واصلها. الله يحفظكم.
Deswegen, liebe Geschwister, erwähnen wir abschließend zu diesem Vortrag, sollte man sich bewusst sein, dass das Gebet die, wenn wir sagen, die Mutter aller Arten der Anbetung ist. Ich meine damit ist gemeint, die Quelle aller Arten der Ibadah ist das Gebet. Und dessen sollte man sich auch bewusst sein, bezüglich der Theorie, weshalb man erschaffen worden ist, und bezüglich auch dem Grund, warum Allah subhanahu wa ta'ala einen erschaffen hat. So sagt Allah azza wa jal: und ich habe die Menschen und die Dschinn nur dazu erschaffen, damit sie mir dienen. Das heißt, hier ist die Dienerschaft. Und hier ist der Tauhid, auf derer Grundlage Allah subhanahu wa ta'ala all dieses Universum erschaffen hat, dass man Allah subhanahu wa ta'ala Lob preist und Allah azza wa jal einzig spricht. So ist das Gebet, liebe Geschwister, das Gebet beinhaltet all diese Dinge, weshalb Allah subhanahu wa ta'ala uns erschaffen hat. Und das Gebet ist, wie wir gesagt haben, der Grundsatz und die Quelle von jeglicher Tat. Und deswegen wird auch überliefert, in einer Überlieferung, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, ganz am Anfang der Offenbarung kam Jibril alaihi salam zu mir und hat mir beigebracht, wie ich Al-Wudu zu verrichten habe und wie ich zu beten habe. Jetzt mag der ein oder andere Spitzklicker sagen, wie kann es sein, dass Jibril ihm am Anfang der Offenbarung das Gebet beigebracht hat, obwohl doch das Gebet erst bei der Nacht- und Himmelreise verpflichtet worden ist. So sollte man wissen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam schon vorher gebetet hat. Yani indem er zwei Gebetseinheiten gebetet hat. Zwei am Tage und zwei in der Nacht. Ja? Vier Gebetseinheiten. Yani zwei am Tag und zwei nach dem Sonnenuntergang. Ja? Und das Pflichtgebet, die fünf Pflichtgebete, die wurden erst während der Nacht- und Himmelreise auferlegt. Aber vorher hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam schon gebetet. Und deswegen sagt man, die Quelle und der Anfang von allen Dingen ist im Gebet. Und deswegen, liebe Geschwister, sollte man sich auch bewusst sein, derjenige, der die Anfänge einer Sache verpasst, der wird selten die Resultate oder das, was danach kommt, erben können. Und derjenige, der den Grundsatz verpasst, weshalb eine Sache aufgebaut ist oder weshalb man erschaffen worden ist, der wird auch in der Regel die Resultate bzw. die Früchte dafür auch nicht ernten können. Und deswegen sehen wir auch, wenn wir sagen, das Gebet ist die Quelle von allen Taten, auch beispielsweise, wie überliefert ist im Hadith des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in dem er heißt, der Islam wurde auf 5 aufgebaut. Das Bekenntnis, dass es keine anbetungswürdige Gottheit gibt außer Allah und dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Gesandter ist. Das Gebet zu verrichten, die Zakat zu entrichten, im Monat Ramadan zu fasten und die Pilgerfahrt, wer dazu in der Lage ist. Und all diese Säulen sind eigentlich alle im Gebet enthalten. Wenn ich ins Gebet begehe, dann werde ich natürlich sei es jetzt beim Tashahhud oder sei es jetzt auch schon bei der Iqama oder wie auch immer, dass ich das Glaubensbekenntnis ausspreche, ja, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah gibt und dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Gesandter ist. Das ist die erste Säule, die ist enthalten im Gebet. Die zweite Säule, das Gebet an sich, natürlich, brauchen wir nicht zu erklären, selbsterklärend ist ja natürlich auch im Gebet enthalten. Die dritte Sache, das Entrichten der Zakat, und auch das ist im Gebet enthalten. Ja, dass man seine Zeit opfert für die Ibadah. Das, wie man heutzutage sagt, Zeit ist Geld. Ja, wenn man beispielsweise sagt, dass jemand einen Stundenlohn hat von 10 Euro beispielsweise, ja, dass wenn ich dann bete, ja, zwischen Wudu und Adhan und Iqama und Gebet und so weiter und so fort, lass das eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Der Sheikh hat erwähnt, eine halbe Stunde, denkt er sehr gut über uns. Ja. اللهم أنا الشيخ حسن الظن فينا لما قال بالصلاة نصف ساعة الله يبارك فيه. Wenn wir sagen, ein Gebet eine halbe Stunde beispielsweise, ja, zwischen Wudu und Adhan und Iqama und das Gebet an sich, wenn wir sagen, ein Gebet halbe Stunde, 5 Gebete, 2,5 Stunden. Wenn man beispielsweise sagt, du hast einen Stundenlohn von 10 Euro, ja, und wie wir gesagt haben, Zeit ist Geld, dann wären das 25 Euro, die du hättest verdienen können in dieser Zeit, die du aber nicht verdient hast, aufgrund dessen, weil du vielleicht diese Zeit für die Ibadah aufgehoben hast. Das heißt, auch hier ist eine Art der Zakat entrichtet. Das Fasten ist auch im Gebet. Ja, ich kann nicht sagen, Allahu Akbar, und dann trinke ich einen Kaffee oder ich esse was oder verschiedene andere Dinge, welche während des Fastens ja nicht erlaubt sind. Das heißt, auch eine Art des Fastens ist im Gebet enthalten und Al-Hajj ist darin enthalten, indem die Pilgerer Richtung Kaaba gehen, um dort die Riten zu vollziehen. Und genauso begeben wir uns bei dem Gebet in Richtung der Kaaba und beten Allah subhanahu wa ta'ala an. Das heißt, wenn wir sagen, all diese Dinge sind im Gebet enthalten, dann zeigt uns das, wie wichtig doch eigentlich das Gebet ist und dass das Gebet die Quelle von allen Dingen ist und dass das Gebet das Fundament für eine jede weitere Tat darstellt und dass man mit dieser Thematik nicht zu locker umgehen sollte, sondern dass man diese ernst nehmen sollte und wissen sollte, wie wichtig das Gebet ist. Deswegen sind wir auch, ihr kennt diese Meinungsverschiedenheit, ohne sich jetzt in diese Meinungsverschiedenheit zu vertiefen, aber deswegen gibt es ja auch diese Meinungsverschiedenheit, dass manche sagen, derjenige, der nicht betet, ist ein Kafir, yani ist aus der Religion raus. Warum? Weil er sagt, dass er all das verpasst hat, yani weshalb er erschaffen worden ist. Und die andere Meinung, die dann natürlich besagt, wer sich vom Gebet abgewendet hat, der ist gleichzusetzen mit jemandem, der große Sünden vollzieht, wie beispielsweise demjenigen, der trinkt oder derjenige, der Sinna vollzieht und so weiter und so fort. Deswegen sollten wir uns dieser Gefahr bewusst sein und uns vor Augen halten, wie wichtig doch diese Pflicht ist, die uns Allah subhanahu wa ta'ala auferlegt hat.
In Qudr Baqa, wa kana lana liqa, nuwasil. وإن لم يقدر لنا البقاء فلا تنسونا من دعوة صالحة بالمغفرة والرحمة وكما قال ابن الجوزي لطلابه إن لم تجدوني يوم القيامة في الجنة فاشفعوا لي عند ربكم وقولوا عبدك فلان كان يذكرنا بك في الدنيا لأنني على سفر الأسبوع القادم والأجال محسومة فربما لم يقدر لنا العودة فلا تنسونا من دعوة صالحة وإن عدنا إليكم وقدرت لنا حياة نواصل معا بإذن الله كل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
So erwähnt der Sheikh, بارك الله فيكم erstmal fürs Zuhören und der Sheikh wird inshallah nächste Woche verreisen. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala so vorschreibt, dann werden wir uns wiedersehen und wenn es nicht so vorgeschrieben ist, wie der Sheikh erwähnt hat und basierend darauf, was Ibn al-Qayyim Rahimahullah zu seinen Schülern gesagt hat, indem er gesagt hat, wenn ihr mich nicht im Paradies wiederfindet, dann legt Fürsprache bei Allah subhanahu wa ta'ala für mich ein und sagt ihnen, er war dein Diener, der uns an dich erinnert hat. Barakallahu fikum fürs Zuhören.
Assalamu alaikum wa barakatuh.